Wir Christen müssen frei sein von Angst. Ich merke immer wieder alle Nachrichten, die so an mich rankommen. Und nicht alle sind schlecht, versteht es nicht falsch. Wir leben noch in dieser Welt, aber ich bin nicht mehr von dieser Welt. Aber je mehr ich mich mit den Nachrichten in dieser Welt fütter, desto kleiner wird mein Jesus. Das ist wie so ein Luftballon, wo die Luft rausgeht. Und dann denke ich, ach Gott, ist der klein geworden. Das ist aber gar nicht. Das ist nur, was ich denke, was ich emotional gerade durchmache. Emotionen sind nicht die Wahrheit. Manche Frauen denken bei der Geburt, ich sterbe jetzt. Und dann merken sie, man stirbt doch nicht davon. Stimmt's? Ist es so, ihr Mamas? Aber wenn die Frucht da ist, ist die Freude da. Jesus hat es gesagt. Wenn das Kind da ist, ist die Freude da. Jetzt schauen wir uns mal an, durch was David durch ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Kommt euch das bekannt vor? Und es sind Parallelen. Alles in der Bibel sind Parallelen. Einmal geht's um den König Kyros und gleichzeitig geht's um Satan. Es geht hier um David und gleichzeitig geht es um Jesus. Er schreit, hat Gott ihn verlassen? Wird Gott ihn jemals verlassen? Nein, hat Gott Jesus verlassen am Kreuz? Nein, er hat sich nur abgewendet. Warum? Weil die Sünde der ganzen Welt auf Jesus lag. Gott musste wegschauen von der Sünde. Aber verlassen hat er ihn nicht. Aber Jesus fühlte sich verlassen. Es war der schlimmste Moment im Universum, als Jesus spürte, der Vater hat seinen Blick gewendet. Er musste. Versteht ihr? Für dich. Für dich. Jesus hat den Trennungsschmerz, das Alleinsein erlebt mit dem Vater. Dieses Gefühl, er hat mich verlassen. Oh Gott, wie geht's nur weiter? Hat Jesus für dich erlebt, damit du nie wieder sagen kannst oder musst, warum hast du mich verlassen, warum bin ich hier alleine? Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende, stimmt's? Aber einer muss den Preis bezahlen, nichts ist umsonst in dieser Welt, nichts. Einer muss bezahlen, Gott ist gerecht, er musste die Strafe auf einen legen, der bezahlt für dich. Leute, wenn das immer noch die Wahrheit ist, dann frage ich mich, warum so viele Christen so komisch drauf sind. Ich bin entsetzt über die Christenheit. Und trotzdem gibt's überall kleine Gruppen und auch in großen Gemeinden Gruppen, die wirklich den Herrn lieben von ganzem Herzen. Ich sag's euch immer und immer wieder, Gott will nur eine Sache zurück von uns, nur eine.
Ja, dass ich so viele Leute bekehre, wie es geht, dass ich die Bibel lese, dass ich immer dahin renne und dorthin renne.
Das hat Gott nie gesagt. Er sagt, liebe mich von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von aller Kraft, je nach Übersetzung. Gott will nur, dass wir ihn lieben. Mehr verlangt er nicht. Ich finde das komisch, das sind Christen, die durch die Welt rennen und jedem anderen erzählen, was Gott ihnen gesagt hat, was sie tun müssen. Das ist nicht wahr. Wenn du es nicht aus Liebe tust, ist es Sünde, sagt die Bibel. Aber wenn du den Vater liebst, dann willst du den Menschen von Jesus erzählen. Dann willst du in der Bibel lesen, sagen, oh, ich habe Hunger, ich brauche mehr. Dann hörst du dir Lobpreis an, dann singst du Lobpreis. Dann sagst du, Papa, ich lieb dich Montagmorgens und nicht schon wieder eine X-Woche. Ist das wahr? Wir brauchen manchmal ein bisschen Rohrreiniger. Stimmt's? Lass uns in dieses Jahr hineingehen voller Glauben. Ihr werdet es brauchen. Ich weiß nicht, was alles noch auf uns zukommt. Ist mir auch egal. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Amen. Nächster Vers. Ich glaube, wir müssen Gas geben. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Interessant, gell? Wie gut, dass du die neue Schöpfung bist, oder? Dass du nicht sowas sagen musst, weil Gott hört dich. Wir kommen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Wann, Martin? Immer. Amen. Wir lesen alles im alten Bund durch die Brille der neuen Schöpfung. Wichtig. Weil viele Christen verstehen nicht, was im alten Bund steht, was das zu tun hat mit dem neuen Bund. Und sie vermischen alles und kommen durcheinander. Ich kann nicht aus der DDR kommen, 1990 war die Wende, und ich ziehe immer noch meine FOPO-Uniform an und sag, ich bin Polizist, ich will jetzt im Westen Polizist sein, aber ich halte meine alte Uniform an, wird jeder sagen, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank? Dieses Reich gibt es nicht mehr. Und so ist es mit dem alten Bund. Der alte Bund ist abgeschlossen. Christus ist des Gesetzes Ende. Aber viele Christen haben eine Einstellung vom alten Bund her. Wenn ich ein Wort von Gott will, muss ich zum Propheten. Das ist vorbei. Wenn ich eine Antwort von Gott will, dann kann ich beten und der Herr spricht zu mir, meine Schafe hören meine Stimme. Irgendwie ist es das Thema von Gott, ich weiß nicht warum. Ich komme nicht weg davon. Immer wieder ist es wichtig. Für irgendjemand ist es. Es ist ein Rohrreiniger heute Morgen und immer wieder. Nächster Vers. Du aber bist heilig, da du thronst über den Lobgesängen Israels. Gott ist heilig und er wohnt immer und thront immer im Lobpreis. Was meinst du, warum wir nicht mehr singen dürfen? Wer hat denn da dran die größte Interesse? Mr. S. Aber wir singen trotzdem. Wir können zu Hause singen und so laut, wie es nur geht. Wir können die Anlage voll aufdrehen, bis die Scheiben wackeln. Da darfst du es. Und da kannst du ihn trotzdem ärgern und treffen. Und Gott ist überall. Amen. Halleluja. Ich glaube, das wird irgendwie alles zu viel. Ich muss das ein bisschen abkürzen im Psalm 22. Wir gehen mal zu Vers 7. Jetzt schauen wir uns mal an, wie David sich gefühlt hat. Er war total gut drauf. Der war richtig happy. Und ihr müsst verstehen, es ist ein König, der im Palast wohnt. Der alle Kohle der Welt hatte, eine Armee, ein Reich, 1000 Frauen. Der hat alles gehabt, was man sich wünscht. Zig Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royce, alle Pferdenrassen, braune, weiße, grüne, schwarze, gelbe, keine Ahnung. Der war reich, okay? Der war reich. Und seht euch an, was er sagt. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Der fühlt sich gut, oder? Der ist richtig happy. Von der Depression weit entfernt. Aber auch hier, Christus wurde ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Seht ihr? Zweideutig. Sie wählten Barabbas, den Mörder, anstatt sie Jesus wählten. Und als er am Kreuz hing, war verachtet vom Volk. Und gesagt, du warst der große Heiler. Wenn du der Heiler, wenn du irgendwas kannst, komm runter. Nimm dich selber vom Kreuz weg. Sie machten Spott über ihn. Nächster Vers. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Wo haben sie Christus gesehen? Am Kreuz. Da haben sie ihn verspottet. Richtig? Die Mächte und die Gottlosen. Könnt ihr folgen soweit? Sie sperren das Maul auf und schütteln den Kopf und sagen, guck ihn dir an. Das machen die Moslems übrigens heute noch. Die wollen keinen schwachen Gott. Für sie ist Jesus ein schwacher Gott, der nichts kann, der umgebracht wurde am Kreuz. Die schämen sich für so einen Gott. Das ist für Moslems extrem schwierig zu sagen, ich kann so einen Gott nicht anbeten, der schwach ist. Allah ist stark. Jesus ist schwach. Sie verstehen nicht, was passiert ist. Sie haben nichts verstanden von der Erlösung. Für sie brauchen sie auch keine Erlösung, weil sie denken, sie sind gut. Wo die Lehre herkommt, wissen wir. Nächster Vers. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Hat er das? Hat Gott ihn rausgerettet? Ja, am dritten Tage ist er auferstanden. 3 Tage war Party in der Hölle. Da ging's richtig ab mit allem drum und dran. Puff, 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 puff. Techno-Party. Yeah, der Nazarener, wir haben's ihm gegeben. Am dritten Tag steht Jesus plötzlich wieder auf der Bühne. Da haben sie aber blöd aus der Wäsche geguckt. Und nicht nur das. Auf einmal war er der Herrscher. Er nahm dem Teufel den Schlüssel der Hölle weg. Er ging in die Hölle. Jesus war 3 Tage in der Hölle. Und die Dämonen wussten nichts mit ihm anzufangen. Denn auf ihm war keine Schuld. Er war der erste Unschuldige in der Hölle. Versteht ihr das? Jesus starb für deine Schuld. Aber als er in die Hölle kam, war er völlig frei von Schuld. Und dann lief er da rum und die Dämonen hatten keine Macht über ihn. Die durften nicht, weil er ohne Schuld war. Die Hölle ist der Ort der Verdammnis. Sie konnten ihn nicht verdammen, nichts. Und dann hat Jesus gesagt, hey, wenn ihr mir nichts könnt, dann kann ich was mit euch. Ich nehme euch jetzt den Schlüssel weg. Aber jetzt bin ich der Chef über die Hölle. Deswegen hat Jesus gesagt, meine Gemeinde steht an den Pforten der Hölle. Weil er jetzt der Herr ist über Hölle und über Tod. Über Tod und Teufel. Amen. Er ist der Sieger. Er hat den Tod besiegt. Der Erste oder der Erstgeborene von vielen Brüdern. Halleluja. Oh, Halleluja. Dann gehen wir mal zu Vers 12. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Von wem spricht's? Von David und von Jesus. Hatte Jesus einen Helfer am Kreuz? Hat ihn einer hochgehalten oder umarmt? Hat einer gesagt, mach dir keine Sorgen, alles wird gut? Sie haben ihn alle verlassen. Sie haben ihn sogar zuvor verraten. Sie haben ihn alleine gelassen. Das wäre dein Weg gewesen, mein Weg gewesen, wenn Jesus das nicht bereit gewesen wäre, auf sich zu nehmen. Seit du wiedergeboren bist, hast du dich schon mal einsam gefühlt? So leicht, mitleidig? Das Beste, was wir können, ist Mitleid haben. Nicht mit den anderen, mit uns selber. Das ist das, was wiedergeborene Christen am besten können. Nach 30 Jahren Christsein könnte ich da Bücher drüber schreiben. Weißt, dir geht's nicht gut. Du kennst meine Geschichte nicht. Mir geht, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Leute lassen dich oft gar nicht mehr ausreden, sobald du denen irgendwas erzählst. Ah, du musst mal wissen, wie es mir ging. Meine Eltern waren auch schlimm. Dies, das. Ja, will ich ja gar nicht abstreiten. Aber ist es das, was jemand aufbaut? Ist es das, was dein Glauben stärkt? Ist es das, was dich nach vorne schauen lässt, wenn du da hinten lebst? Das bringt nichts. Du musst nach vorne schauen. Loslassen, was da alt ist, okay? 15. Das ist cool. So habe ich mich auch schon manchmal gefühlt. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Stell dir mal vor, du bist ein Eimer Wasser. Und dich schüttet jemand aus. Och Gott, der arme Thomas. Oh, der ist ja aber verlaufen. Dann muss ich mal wieder mit so einem Tuch und wieder ein Eimer. Das schaffst du gar nicht. Ich finde es so bemerkenswert, was sie hier schreibt, wie er sich fühlt. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Keiner kann den Eimer Wasser wieder voll machen, so voll wie er vorher war. Geht nicht. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Was glaubst du, wo das war? Am Kreuz. Normalerweise brechen die Römer den Leuten die Beine, weil sie solche Schmerzen haben. Sie durften aber Jesu Gebeine nicht brechen. Aber sie haben sie schon aus den Gelenken gelöst. Weißt du, was das Schmerzen sind? Schon mal einen ausgekugelten Arm gehabt? Oder mal so ein Video gesehen, wo das einer hat? Ich habe beim Judo mal einen geworfen und habe ihm dabei den Arm ausgekugelt. Mein lieber Schieberherr, der hat geschrien wie am Spieß. Das sind Schmerzen. Um was geht es hier? Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Das, was dein Skelett ausmacht, was dein Körper trägt, dein Innerstes, hat sich voneinander gelöst. Ihr müsst es geistlich lesen. Versteht ihr, was es sagt? Meine innere Festigkeit, an das, was mich immer getragen und gehalten hat, löst sich voneinander. Das ist ein Zustand. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Mit was glaubst du? Dem Herzen. Ihr müsst verstehen, am Kreuz war die ganze Hölle. Jeder Dämon, jeder böse Geist, alle, die gefallen sind, standen um das Kreuz. Jesus nahm sie wahr. Jesus sah sie. Und sie jubelten und sie kreischten und sie jaulten und sie geiferten und haben sich gefreut und haben gesagt, yeah, wir haben ihn besiegt. Gleich verreckt er und dann ist es vorbei. Und dann haben wir ihn los, diesen Nazarener, der uns in die Schweine gejagt hat. Könnt ihr soweit folgen, was da abgeht? Mein Herz ist wie zerschmolzenes Wachs. 16. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Kommt euch das bekannt vor? Als es Jesus dürstete, gebt mir zu trinken. Was gaben sie ihm? Essig. Darüber könnte man schon eine Stunde predigen, was der Essig bedeutet. Aber das ist jetzt alles zu viel. Und du legst mich in des Todes Staub. Du legst mich in des Todes Staub. Jesus hat gesagt, ich lasse mein Leben. Niemand kann es mir nehmen. Ich lasse es für meine Freunde, für dich und für mich. Jesus bezeichnet dich als Freund und als Bruder. Ist das nicht gewaltig? Jesus war bereit, sein Leben zu lassen, um dich zu gewinnen. Um den Herzenswunsch des Vaters zu erfüllen. Nächster Vers. Denn Hunde haben mich umgeben. Heute lieben wir Hunde. Ich mag auch Hunde. Aber in der Bibel sind Hunde ein Bild für Dämonen. Es war ein unreines Tier. Ja? Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Habe ich euch gerade erzählt, dass die ganze Hölle da war? Hier steht's. Und was tun sie mit ihm? Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Das war nicht David. David in seiner Not, in seiner Drangsal, in seiner Depression, ich will es mal so nennen, sieht er eine Vision von einem Menschen am Kreuz. Vor den Römern, zur Zeit Davids, gab es die Kreuzigung nicht. Das haben die Römer erfunden. Und er sieht da einen am Kreuz hängen und er beschreibt hier, was er sieht. Er beschreibt hier, was er sieht und gleichzeitig geht es ihm, er durchleidet ein Stück weit im Promillebereich, durchleidet er das, was Jesus am Kreuz erlebt. Was tut der Vater mit ihm? Der Vater kommt nicht und sitzt sich neben ihn und sagt, ach Mensch, David, das Leben ist schon wirklich x-mäßig, ne? Du hast es echt nicht leicht. Das wollen die meisten Christen. Bemitleid mich, los. Und weh, du machst es nicht. Da wirst du vom besten Freund zum größten Feind. Stimmt's? Ich habe das hier so oft erlebt. Wo Leute, wenn du sie nicht bemitleidest, bist du ihr größter Feind. Aber weil ich dich liebe, bemitleide ich dich nicht. Ich sag dir lieber, stell dich aufs Wort. Amen. Bei den Indianern gibt's ein tolles Sprichwort. Das heißt, gib einem Hungrigen einen Fisch und er ist für einen Tag satt. Lehre ihn fischen und er wird nie wieder Hunger haben. Und mir geht's genauso. Ich möchte, dass du lernst zu glauben, wirst du nie wieder Angst haben, nie wieder Depression haben. Amen. Du herrschst im Leben an Christi statt, wenn du durch den Glauben hineintrittst in das, was dir gehört, in dein Erbe. Amen. Dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Ich sag's euch ja oft. Du glaubst ja gar nicht, wie oft mich der Heilige Geist daran erinnert. Thomas, dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Ich muss ganz oft meinen Reden revidieren und sagen, halt, Moment, stopp, kurz zurückspulen, und dann nochmal von vorne. Ich glaube, Halleluja, mein Erlöser lebt. Amen. Und so wie es im Negativen funktioniert, funktioniert es auch im Positiven. Und manche Leute sind einfach zu doof, das zu verstehen. Die reden den ganzen Tag negativ, negativ, negativ. Ihre Kinder werden genauso. Ja, wie sollen sie anders werden? Ich will mal, dass es meinen Kindern besser geht. Leb es vor. Die kopieren dich. Wenn du saufst, saufen sie. Wenn du rauchst, rauchen sie. Wenn du Drogen nimmst, nehmen sie Drogen. Wenn du lügst, lügen sie. Wenn du bescheißt, bescheißen sie. Sie sehen's. Sie werden das Abziehbild. Aber wenn du glaubst, glauben sie auch. Wenn du sagst, Jesus ist größer, dann lernen sie das und merken, wow, wow, die Mama, wenn ich mich an meine Mutter erinnere, sagen manche, die hat immer geglaubt. Die konnte nichts umwerfen. Und viele große Männer Gottes hatten eine große Mama zuvor. Und ohne die große Mama gäbe es die großen Männer Gottes nicht. Glaub mir, irgendwo ist immer eine Frau dahinter. Das ist Gottes Geheimnis. Amen. Das ist gute Botschaft. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat er sie geliebt? Er ist für sie gestorben. Interessant, oder? Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Okay, weiter geht's. Nächster Vers. Ich kann alle meine Knochen zählen. Wieso konnte er sie zählen? Sie alle wehtaten. Am Kreuz hängen. Wahnsinn. Deine Lungen füllen sich mit Wasser, du erstickst langsam, dein Körper wird immer schwerer, dein Körpergewicht zieht an den Löchern von den Nägeln. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm der Tod ist. Da geht über Stunden, zieht sich das hin. Mit den brutalsten Schmerzen, mit Ohnmacht, wieder aufwachen, Ohnmacht, wieder aufwachen. Ist nicht wie in den Hollywood-Schinken, wo da so eine Conchita-Wurst hängt, so eine Frau mit Bart, die Jesus darstellt. So sah Jesus gar nicht aus, aber das ist ein anderes Thema. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und jetzt lies, was hier steht. Sie sehen auf mich. Wie können Menschen hier aufs Kreuz schauen, das 3 Meter hoch hängt? Wie können die herabschauen? Genau, Martin, weil es keine Menschen waren. Es geht hier um dämonische Mächte. Seht ihr das? Ich lüge euch nicht an. Wir müssen die Bibel lesen, so wie sie steht. Sie schauen auf mich herab. Und das ist auch ein Sprichwort, der hat auf mich herabgeschaut. Was sagt's dann? Ich bin besser wie er. Ich bin größer wie er. Ich bin toller wie er. Ja? Auf jemand herabschauen, das tun sie. 23. Und er sagt, sagt er, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Auf einmal passiert was mit ihm. Auf einmal ist mit David etwas passiert. Er sah den Erlöser am Kreuz. Er sah, dass er umringt war von den Mächten der Finsternis. Er sah, dass die ganzen dämonischen Mächte um ihn waren. Und er sah da so einen einsamen Mann am Kreuz. Und er fing an, ein Stück weit zu verstehen, wow, ich glaube, das ist der Erlöser. Das ist der Erlöser. Was macht der Vater mit ihm? Sitzt er sich neben ihm und gibt ihm Mitleid oder sagt er, komm her, ich zeig dir was. Besser als all deine Sorgen und Nöte ist das, was kommt. Mein Erlöser lebt. Jesus sagt, er sitzt auf dem Thron Davids und umgekehrt. Er kommt aus dem Stamm Davids. Ist das nicht interessant? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott hat David verheißen, dass sein Thron in Ewigkeit besteht. Gleich nach Salomo war Schluss. Ja, Gott ist ein Lügner, ne? Von wem sprach Gott? Von Jesus. Und er zeigt ihm Jesus am Kreuz und sagt ihm wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, hast du ein Problem? Schau aufs Kreuz. Hast du eine Not? Schau aufs Kreuz. Bist du umringt von Satan? Schau aufs Kreuz. Da ist dein Erlöser. Da ist der Preis bezahlt. Und da ist dein Sieg. Amen. Ich hatte vor 20 Jahren mit einem Pastor zu tun. Da haben wir ein Gemeindegebäude gesucht. Und da haben wir ein leeres Gemeindegebäude angeschaut von einer Gemeinde, die umgezogen war. Und da hing ein großes Holzkreuz an der Wand und ich sagte, boah, ist das cool. Mit so Hintergrundbeleuchtung. Ich fand das total stark. Sagt er zu mir, in meine Gemeinde kommt kein Kreuz. Ich so, hä? Ich hab's nicht verstanden. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Und es gibt so viele Pastoren, die wollen kein Kreuz haben. Als ich morgens um 5 die Vision empfing vom Heiligen Geist mit unserem Logo, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Wow, ein Kreuz. Was ist die Botschaft vom Kreuz? Die wichtigste, die es gibt. Weil wenn du das Kreuz nicht verstanden hast, verstehst du alles danach nicht. Amen. Aber wir verstehen's. Gott ist für uns, genau. Ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn alle vom Hause Jakob. Und dann geht es so weiter und so weiter und so weiter. Und er macht Gott groß. Und jetzt geht's weiter in Vers 28. Lest mal, was hier steht. Nochmal kurz zur Erinnerung, mach's nochmal kurz weg. Wie war David drauf? Wer weiß es noch? Depressiv. Ein Schluck Wasser. Auf dem Boden. Sein Herz wie Wachs. Wie beschreibt er seinen Zustand? Völlig todessehnsüchtig, oder? Selbstmordgefährdet, würden wir heute sagen. Richtig? Oder stimmt er mir nicht zu? Er war völlig am Ende von dem, was ein Mensch ausmacht. Er war am Ende seiner Kraft. Und da drin liegt ein Geheimnis. Ganz oft müssen Menschen ans Ende ihrer Kraft und ihrer Möglichkeit kommen, bevor der letzte Vorhang fällt oder die letzte Maske vor Gott fällt. Viele Menschen können nicht mit Gott eins werden, weil sie selber Fähigkeiten haben. Glaub mir, je mehr Fähigkeiten du hast, ob du gut singen kannst, Musikinstrument spielen, schreiben kannst, ob du Bibel auswendig zitieren kannst, ob du viele Begabungen hast, ob du jemand bist, eine Person, die dir den Raum kommt und nimmt den Raum ein. Gibt's so Leute, die haben die Gabe, die kommen rein und alle Aufmerksamkeit ist auf ihnen. Das nützt dir alles nichts. Es ist sogar hinderlich, wenn du Gott dienst. Wenn du Gott dienen willst, sind deine Gaben hinderlich. Jetzt wisst ihr auch, warum Gott das erwählt, was nichts ist vor der Welt. Damit er alleine den Ruhm bekommt. Ich habe so viel Prediger in meinem Leben live erlebt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die waren hochbegabte Redner. 100-mal besser wie ich. Sich lange nicht so oft versprochen wie ich. Super Hochdeutsch, perfekt. Aber ich habe oft gedacht, wo ist der Geist? Wo ist das Lebendige? Sie haben einen Ordner, habe ich selber erlebt, mit 300 Predigten drin. Schlagen sie morgens auf, ziehen eine Nummer raus, das predige ich heute. Mann, wenn zu mir einer kommt und sagt, hey, Hast Lust, bei mir zu frühstücken morgen früh? Und ich sag, ja. Und er sagt, oh, ich gehe mal ins Lager, da habe ich von vor 3 Jahren noch Brötchen liegen. Die nehmen wir morgen. Ein bisschen hart, aber das kriegen wir hin. Würde ich sagen, lass mal stecken, Frühstück alleine. Richtig? Aber im Geist ist das alles, für Christen ist das okay. Aber nicht für Gott. Jetzt passt auf, was passiert ist. Irgendwas ist mit David passiert. Wir sind immer noch im Psalm 22. Wir sind immer noch im Jahr 2021. Oh Gott, oh Gott, oh Jesus, no. Wie soll das weitergehen? Wie geht's noch weiter? Mir werde geimpft, mir sterben alle. Ja, vielleicht. Dann ist mir das egal, weil dann bin ich im Himmel. Ich mache mich nicht verrückt. Stell dir mal vor, dieses Jahr im Dezember werden wir alle umgebracht. Wir wissen das. Ganz fest, jeder von uns. Wir werden dieses Jahr im Dezember umgebracht. Jetzt können wir bis Dezember den ganzen Tag rum. Oh Gott, ich werde umgebracht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder wir sagen, who cares? Bis Dezember habe ich noch Zeit. Ich liebe mein Leben. Ich verkaufe mein Haus und mache mal richtig Party. Stimmt's? In England, eine wahre Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Da haben sie dem Patienten eine Krebsdiagnose gegeben. Und haben gesagt, sie haben ungefähr noch 3 Monate, maximal ein halbes Jahr zu leben. Der Mann war entsetzt, ganz normal Routineuntersuchung, kriegt gesagt, er hat Krebs im Endstadium. Dann hat er sein Haus verkauft, seinen Job gekündigt. Dann hat er eine Weltreise gemacht von 3 Monaten. Und dann hat er sich eine Weile in Neuseeland niedergelassen, dann in Australien, dann wieder hier, da und dort und hat die ganze Kohle, 200.000 Pfund, auf den Kopf gehauen. Und dann, als er zurück war, nach einem halben Jahr, sagen die Ärzte, endlich sind sie da, wir haben sie verzweifelt gesucht. Jetzt musst du ihr geben, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Da war ein Typ mit ihm im Krankenhaus, der hieß wie er und am selben Tag geboren. Das gibt's ja normalerweise gar nicht. Und die haben die Unterlagen vertauscht und haben ihm gesagt, er hätte Krebs, dabei hatte er gar nichts. Und der andere hatte Krebs. Und dann haben sie zu ihm gesagt, es tut uns unfassbar leid. Wo waren sie denn? Ja, ich habe eine Weltreise gemacht. Ach Gott, oje, oje, und ja, wie denn? Ja, ich habe mein Haus verkauft, ich habe meinen Job gekündigt. Und dann haben die vom Gang aus gesagt, es tut uns furchtbar leid, dass wir ihr Leben zerstört haben. Sagte ganz im Gegenteil. Die 6 Monate war die schönste Zeit meines Lebens. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gelebt. Dann habe ich gedacht, so sind meisten Menschen. Häusle bauen, arbeiten, wie Roboter. Und wann leben sie? Sagen sie, wenn ich die Rente komme. 3 Monate drauf sind sie vielleicht tot. Versteht ihr, was ich sagen will? Wach doch jetzt mal auf. Du brauchst keine Krebsdiagnose zum Aufwachen. Leb doch mal heute. Ganz ehrlich, Leute, die letzte Predigt, ich habe so Sorgen gehabt und habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr predigen. Ich weiß nicht mehr, was ich denen Gutes sagen soll. Ich habe so Angst vor dem, was auf uns zukommt. Ich liebe Gottes Humor. Ich habe gesagt, Herr, gib mir ein Wort, gib mir ein Wort, gib mir ein Wort. Er gibt mir gar nichts. Ich sitze in der Küche, ich sage, Herr, gib mir ein Wort, gib mir ein Wort. Er gibt mir gar nichts. Ich stehe hier vorne, leeres Blatt Papier. Ich liebe ja dann, wenn ihr kommt, das sind deine besten Predigten. Na, dankeschön. Aber was für Geburtswehen ich habe bis dahin, wisst ihr nicht. Und dann sagt der Herr, das nächste Jahr wird das beste Jahr deines Lebens. Dann denke ich, der hat nicht mehr alle. Kann man, sind wir ehrlich? Und dann komme ich hierher, dann kommt die Salbung auf mich und dann, wenn die Salbung auf mir ist, bin ich ein anderer. Denke ich, boah, ist das cool. Nächstes Jahr wird das beste Jahr meines Lebens. Ich freue mich. Das hat bis Mittwoch, Donnerstag angehalten. Voll unter der Salbung. Boah, cool, ey. Boah, das wird richtig gut. Und dann ging's wieder los. Nachrichten. Freunde auf Facebook. Freunde auf WhatsApp. Freunde auf, ich zieh dich runter. Weißt du schon das Neueste? Oh, manchmal müssen wir uns befreien. Ich habe einiges aus Facebook. Immer noch bin ich am Löschen, am Kündigen, am Rausschmeißen. Das ist noch immer noch ganz, habe ich noch nicht alle, aber ich erwische sie langsam. Und ich lasse nur noch gute Nachricht an mich ran. Nicht, weil ich mit Scheuklappen rumlaufe, sondern weil ich sage, über allem steht das Wort. Und es nützt mir nichts, wenn ihr glaubt, es sei denn, ihr betet für mich. Da nützt es mir was, aber nur begrenzt. Weil mein Glaube ist nichts, was dir hilft und dein Glaube nichts, was mir hilft. Du selber hilfst dir, wenn du selber glaubst. Stimmt's? Wenn du nicht glaubst, dass Gott für dich einen Job hat, wie oft können wir hier beten? Jeden Sonntag. Das können wir ausweiten zum 30-Jahr-Programm. In 30 Jahren können wir das Jubiläum feiern. Seit 30 Jahren beten wir für dich für einen Job. Immer noch hast du keinen. Ist das nicht wunderbar? Das geht. Das machen die meisten Christen leben so. Wann? Ich habe mal einen älteren Mann kennengelernt. 75 war der. Werde ich nie vergessen. Da war ich ganz frisch Christ. Und dann sagt er zu mir, ich habe die tollsten Prophetien. Sag ich, echt jetzt? Und damals war ich noch voll begeistert von Prophetien. Der Reinhard Bonke hat gesagt. Und der Benny Hinn hat mir prophezeit. Und der und die größten Namen der Welt. Und ich so, boah. Und Reinhold Ulonska, das war damals der Präsens vom BFP. Boah, der Reinhold, echt, boah, krass, ey. Boah, bist du toll. Ja, und er wird als Evangelist in die Welt. Und ich war so ein paar Wochen lang begeistert, bis ich langsam mal zum Nachdenken kam. Wenn die falsche Begeisterung nachlässt, dann geht das Denken wieder los. Stimmt's? Habe ich gedacht, Junge, du bist jetzt 75 und nicht mehr ganz der Fitteste. Da habe ich ihn gefragt, wann das denn losgeht mit seinen Prophetien, wann das denn so losgeht. Da hättest du mal einen erleben müssen. Ich wusste nicht, ist der jetzt ein Vampir oder wird er zum Werwolf? Und dann wurde er richtig frech, so auf die Art, du bist gerade mal ein Jahr oder zwei gläubig, was fällt dir ein? Sei du mal 30 Jahre gläubig, dann weißt du, wie das ist als Christ. Durch was du alles durch musst. Und der Teufel, der ist so schlimm, der Teufel. Bei denen war das. Und der ist gestorben als einer meiner größten Feinde. Ohne Flachs, hat mich immer mehr angegriffen. Und dann waren wir 6, 7, 8 Jahre, habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Dann habe ich irgendwann auf einer Feier, habe ich ihn wieder gesehen, hat er mich attackiert ohne Ende. Da war er schon über 80. Und er ist gestorben als ein ganz verbitterter alter Mann. Ja, du kannst dir 50 Orden an die Brust hängen. Warst aber noch in keinem Krieg. Wen beeindruckt das? Kannst dich selber preisen. Kannst eine Karnevalsuniform draus machen. Da lachen auch alle. Schon Karneval, habe ich alle Orden hier. Ich bin der größte Jack. Ja, schön für dich, aber es beeindruckt niemand. Es beeindruckt den Himmel nicht. Es beeindruckt die Hölle schon zweimal nicht. Stimmt's? Oh. Jetzt schau mal, was hier los ist. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vom Anbeten alle Geschlechter der Heiden. Weiter. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Unter den Heiden. Wie kann denn David schreiben, dass Gott herrscht unter den Heiden, wenn der alte Bund doch nur für die Juden war? Klär mich auf. Wie konnte er das sagen, schreiben? Gott hat es in sein Wort aufgenommen. Warum? Wer weiß die Antwort? Wen hat er gesehen? Und für wen ist er gestorben? Nur für die Juden. Ich will jetzt Jude werden. Oh Mann, das war vor 10, nee, das fange ich jetzt gar nicht an. Da waren plötzlich alle Juden. Jeder kam mit einer Geburtsurkunde von der Oma. Meine Güte, Herr. Die Heiden, er sah den Messias der Welt, nicht der Juden, der Welt. Amen. Was passiert mit David? Von ich bin ein Schluck Wasser. In Halleluja, ich preise den Herrn. Was ist da passiert? Nicht viel, keine Ahnung, Thomas, weiß ich nicht. Vielleicht mal halt wieder gut drauf. Wenn du den Messias gesehen hast, kannst du nicht anders wie loben und preisen. Du kannst nicht anders wie deine Meinung ändern. Amen. Nächster Vers. Ihn allein werden anbeten alle, die auf der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Was spricht er von der Hölle? Der hat aber schon ganz schön Offenbarung gehabt über Jesus. Hä? Er wusste, er wird in die Hölle gehen 3 Tage. Er wusste, er wird wieder aufstehen. Und der gute Teil der Hölle ist leer. Das wisst ihr ja. Vor Christus gingen alle Menschen in die Hölle, ins Totenreich oder ins Scheol, ja, oder Hades auf Griechisch. Und die waren getrennt voneinander durch eine große Kluft. Die einen waren schon in der Verdammnis, die anderen waren im guten Totenreich. Und als Jesus in die Hölle ging, hat er alle, die im guten Totenreich waren, mit hinaufgenommen bei der Auferstehung. Die wurden gesehen in Jerusalem, kannst du nachlesen in der Bibel. Der gute Teil des Totenreiches ist leer seit dem Kreuz, seit der Auferstehung. Amen. Und er sah das. Weiter, nächster Vers. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Amen. Von Generation zu Generation gibt's Christen, die Jesus nachfolgen. Nächster Vers. 32 noch. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Was sah er schon? Ein Volk, das geboren wird. Wann fand es statt? Wer weiß es? Wann wurde das Volk Gottes geboren? Wann kam das Reich Gottes, von dem Jesus sprach, in Existenz? An welchem Tag? Danke, Rainer. An Pfingsten kam die Wiedergeburt. Mit der Wiedergeburt startete das Reich Gottes. Seid ihr bei mir? Jesus hat gesagt, keiner, der je von einer Frau geboren wurde, ist größer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als alle im Alten Bund. Wer ist der Kleinste im Reich Gottes? Wissen wir nicht. Ich. Kann man sagen, ich bin der Kleinste. Ist nicht verkehrt. Wenn du dich klein fühlst, hey, Mose wird dich bewundern. David wird dich bewundern. Wir denken, oh, wenn ich Mose treffe, der große Mose. Die werden dich bewundern. Die werden dich fragen, wie war es auf Erden als neue Schöpfung? Wie war es, wenn der Heilige Geist 24 Stunden, 7 Tage die Woche in dir gelebt hat? Ja, weißt du, Mose, es war schon echt hart auf Erden. Ne, gell? Also, ich habe Zugang gehabt zum Thron der Gnade, aber ich wollte nicht, weil ich war so bockig und stolz. Ich habe immer alleine gewurschtelt, wenn es nicht geklappt hat, habe ich Gott angeklagt. Ja, ich habe gefressen, geraucht, gesoffen und dann ging's meiner Leber nicht gut und meinem Darm auch nicht. Da habe ich Gott angeklagt, warum lässt du das zu? Ich habe mich mit jedem Chef angelegt, habe gesagt, hey, halt's Maul, ich mache nicht, was du sagst. Dann war ich wieder arbeitslos, dann habe ich wieder Gott angeklagt. Und jetzt gehen wir im Psalm 23. Habt ihr Lust? Ja. Weil jetzt auf einmal ist das Kind da. Das Kind, wo er die ganze Zeit die Geburtswehen hatte. Wo er verzweifelt war, wo er sich gedacht hat, Tod sein ist besser als Leben. Nie geboren werden ist besser. Das hat König Salomo geschrieben. Eine Todgeburt hat's besser als ich. Glaub Salomo war's, oder war's Jeremia? Ich weiß nicht mehr. Irgendeiner im Alten Bund hat geschrieben, jede Todgeburt hat's besser wie ich. Auch schon mal so gedacht? Schon mal so ein bisschen in der Nähe gewesen, wo du gedacht hast, oh Mann, gestern wäre gut gewesen, heute wäre ich auch noch mit einverstanden, aber nicht erst morgen. Sterben, oh, gehen, weg, raus, Maranatha, Herr, komme bald. Komm, seid ehrlich, das habt ihr bestimmt mindestens einmal schon mal gehabt. Und es kommt aus Selbstmitleid. Selbstmitleid ist furchtbar, wisst ihr das? Ich sage euch jetzt einen Satz, merkt euch den gut. Selbstmitleid ist Stolz in der höchsten Form. Gott hat mit dir kein Mitleid, Gott hat mit dir Erbarmen gehabt, aber nicht Mitleid. Mitleid ist für nichts Nütze. Stimmt's? Wenn Martin arbeitslos ist, kann ich mit ihm Mitleid haben. Oh, der arme Martin ist arbeitslos. Oh Gott, der Martin. Oh, ist ein armer Kerl, gell? Und der Martin, der geht nachher zu McDonald's und sagt, oh, ich hätte gern so ein Milchshake und ein Tempo für den Thomas, weil der hat mich so bemitleidet. Oh, es hat mich so berührt. Oh, er hat meinen Schmerz gespürt. Und Martin freut sich. Wenn ich mich über Martin erbarme, dann gehe ich irgendwo eine Firma, wo ich kenne und sage, hey, braucht ihr noch jemand? Ah ja, wir könnten da noch einen brauchen. Ja, ich kenne da einen. Den Martin, darf ich den vorbeischicken? Mitleid bringt ein Martin wie viel? Eine dicke Zero. Erbarmen ist, wo ich mich aufmache und sage, hey, ich habe gehört, die suchen jemand. Ich gehe mal hin. Das ist Erbarmen. Der Vater ist nicht gestanden und hat gesagt, oh Gott, die ganze Menschheit ist verloren. Na, sowas Blödes aber auch. Ich habe so Mitleid mit euch. Sondern er hat sich erbarmt und hat gesagt, Jesus, bist du bereit? Mein Sohn, bist du bereit? Stimmt's? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und die drei wichtigsten Worte. Diese Predigt habe ich zum ersten Mal gepredigt im Juli 2011. Schon eine Weile her. Und heute ist das zweite Mal. Manche Sachen werden nie alt. 2011, ich war selber überrascht, wie lange das her ist. Ich war es bei 2015, ich habe die Predigt nicht gefunden. Hat mich heute Morgen interessiert, wann das war. War selber überrascht, wie lange das her ist. Der Herr ist. Ist es oder ist es nicht? Die wichtigsten drei Worte in diesem ganzen Psalm ist: der Herr ist. Weil wenn du das nicht glaubst, brauchst du gar nicht weiterbeten. Der Herr ist. Ist es oder ist es nicht? Musst du dir selber beantworten. Und es kommt durch Glauben. Und dann kannst du voller Zuversicht beten. Und dann kannst du das beten. Und ich glaube, das ist ein gutes Gebet für uns, für diese Zeit. Weil da ist alles drin, was du brauchst. Der Herr ist. Das ist ein Statement, Leute. Du tust es nicht 10-mal beten und dann erbarmt sich der Heiland, weil du es 10-mal runtergeleiert hast. Das reicht einmal im vollen Glauben. Wo du sagst: der Herr ist. Der Herr ist. Der Herr ist. Amen. Manchmal, wenn ich das bete, mache ich das 10, 15 Mal nacheinander, sage ich: der Herr ist. So lange, bis mein Herz anfängt, mit mir eins zu werden. Es braucht manchmal ein bisschen. Okay? Aber dann sind wir beide in derselben Spur. Und wir sagen: der Herr ist mein Hirte. Ein Hirte ist jemand, der eine Herde hat. Ohne Herde kein Hirte. David war ein Hirte, bevor er König wurde. Deswegen sprach er von den Dingen, die er kannte. Er sprach nicht wirres Zeug von der Bibelschule, graue Theorie, sondern er sprach aus dem Leben. Er wusste, was es heißt, ein Hirte zu sein, Verantwortung für die Schafe zu haben, selbst für die Schafe eines anderen. Und er rettete ein Schaf aus dem Maul des Löwen und ein anderes Schaf aus dem Maul des Bären. Leute, da gehört Mut dazu, sein menschliches Leben aufs Spiel zu setzen, um ein kleines Schaf von einem Löwen zu retten und von einem Bären. Versteht ihr, was da passiert im Herzen? Er war treu bis zum Tod. Wer ist noch treu gewesen bis zum Tod? Das lesen wir im Philipperbrief. Christus. Er war treu bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, nicht irgendein Tod. Und deswegen war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. David sah, oder Gott sah, dass David sein Leben aufs Spiel setzte für die Schafe eines anderen. Es war nicht mal seine eigenen. Deswegen war er ein guter König. In der heutigen Zeit haben wir lauter Politiker und Könige, denen das Volk völlig wurscht ist. Sie opfern alle miteinander. Glaubt ihr das? Alle miteinander opfern sie. Das Volk. Dem Kaiser war es völlig egal, dass er Millionen im Ersten Weltkrieg in den Krieg geführt hat, in den Tod. Danach hat er sich noch beschwert, als er im Exil lebte in Holland, dass sein Reich weg ist und sein Schloss. Es hat ihm mehr Sorge bereitet, dass er nicht mehr im Schloss wohnt, wie die vielen Millionen Toten. Das erleben wir immer wieder, alle Diktatoren dieser Welt. Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Hitler. Gibt so viele davon. Aber wer hat wirklich die Menschen geliebt? Jesus. Er war ein Hirte mit den Schafen Gottes. Auch Jesus gehörten die Schafe nicht, die gehören dem Vater. Aber er war bereit, sein Leben zu lassen. Der Herr ist mein Hirte. Und jetzt kommt eine Aussage: mir wird nichts mangeln. Mangel heißt auch Not haben. Wie kann David sagen, mir wird nichts mangeln? Gerade war doch noch ein Schluck Wasser. Er war doch gerade noch mehr tot als lebendig. Er war mehr tot als lebendig. Und auch um ihn umringten Dämonen im Palast. Damals nicht die Zeit dazu. Aber er schreibt mächtige Stiere von Baschan. Baschan war der Ort in Syrien, wo die meisten Riesen herkamen. Die Mischwesen halb Mensch, halb Dämon. Er wusste, von was er sprach. Auch Goliath war von Baschan. War nicht nur 3 Meter groß, die waren ein bisschen größer. Ich habe jetzt wieder einen fossilen Fußabdruck gesehen, der ist fast 2,50 Meter lang. Der Fußabdruck. Da kannst du ungefähr vorstellen, wie groß das Teil war, so 30 Meter. Wenn so einer auf dich zukommt, dann hast du schon, braucht man Mut. Wo hatte David den Mut her? Er wusste, wer sein Gott ist. Er wusste, sein Backup ist der ganze Himmel. Ich bewundere das immer noch, in der Bibel das zu lesen. Wer so mutig war wie David, Wahnsinn. Aber er lernte es mit den Schafen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist das nicht der Hammer? In Johannes 10, Vers 11 steht, da sagt Jesus: ich bin der gute Hirte. Jesus bezieht sich darauf und David bezieht sich darauf. Jesus sagt: ich bin der gute Hirte. Johannes 10, Vers 11, wenn du es kurz mal zeigen willst. Jesus sagt: ich bin der gute Hirte. Was macht der gute Hirte? Das lesen wir gleich noch alles, was der gute Hirte macht. Der gute Hirte meint es gut mit den Schafen. Er kümmert sich um die Schafe. Er ist eins mit den Schafen. Er kennt ihre Stimme, sie kennen seine Stimme. Er sieht, ob es ihnen gut geht, ob es ihnen schlecht geht. Und er führt sie immer wieder auf eine frische Weide. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Zurück, kommen wir wieder zurück. Also, wir werden keine Not haben oder irgendeinen Mangels, sagt er. Erkennt er plötzlich. Er merkt, von einem Leben, wo er gerade noch Todessehnsucht gerade hat, ich interpretiere es mal so, hin, wo er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Boah, das ist aber mal ein Statement, oder? Das ist kein Beerdigungspsalm, den wir auf der Beerdigung miteinander beten. So wie es Vater uns am Anfang, der Herr ist mein Hirte am Ende. Da ist es zu spät. Jetzt, heute und hier. Der Herr ist es oder ist es nicht? Auch in Bezug auf dieses Jahr. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue, nicht auf dem vertrockneten Gras oder in der Wüste, das macht er nicht. Er weidet dich auf einer grünen Aue und führt dich zum frischen Wasser, nicht zum stinkigen, abgestandenen oder alten Brackwasser. Er führt dich zu frischem Wasser, lebendiges Wasser. Wasser, was fließt, ist lebendig. Wasser, was steht, ist immer tot. Kannst mal Wasser in den Eimer tun und den mal irgendwo in der Garage stehen lassen, wirst dich wundern, was daraus wird. Es fängt an zu krabbeln. Alles Mögliche ist da drin, aber nichts mehr Frisches. Und Jesus weidet dich auf einer grünen Aue. Überleg dir mal, ihr müsst, wenn ihr das lest, müsst ihr Psalm 22 im Hinterkopf haben, damit ihr versteht, was er da gerade schreibt. Der schreibt es nicht, weil er gerade einen guten Tag hatte, sondern er kam aus der tiefsten Todessehnsucht raus, ließ der Vater ihn, Jesus am Kreuz sehen, und daraus aus Frucht entstand Psalm 23. Könnt ihr das soweit folgen? Das ist nicht irgendein Psalm, schön geschrieben, hört sich toll an, sondern er wurde geboren von jemand, der schwanger war, mit einem riesigen Schmerz und dann den Messias sah. Und immer aus der Sicht, wenn wir auf den Messias schauen, wird alles geboren in unserem Leben. Gut, dann halt nicht. Schade. Immer wenn du auf den Messias schaust, kommst du raus aus der Not. Und wem gibst du die Ehre, wenn du dann raus bist? Großer Thomas, wir preisen dich. Singst du das dann? Nein, du gibst ihm die Ehre. Grüne Aue heißt, dass du ein blühendes Leben hast, dass dein Leben blüht, nicht trocken verdorrt ist. Ich habe mir ein paar Sachen dazu geschrieben, das muss ich lesen. Trinken. Wasser ist Trinken. Weiden ist Essen. Geht's uns gut? Wer von euch kocht ab und zu? So einmal am Tag? Einmal in der Woche? Alle. So. Wer von euch kocht jeden Tag so, dass es so 3 Löffel sind und dann ist gut? So eine Handvoll Nudeln. Macht ihr das? Und so ein Teelöffelchen Hackfleisch dazu? Wie kocht ihr? Wer von euch weiß, bei jedem Tag, wenn ich koche, ist eine ganze Menge übrig. Komm, seid ehrlich. Ganz banal. Aber ist es nicht wahr? Wir fragen uns oft, ja, wir haben nicht Überfluss. Wer von euch trinkt am Tag ein 1/2 Glas, mehr nicht, weil er sich den Rest des Wassers nicht leisten kann? Leute, es gibt Regionen, wo das so ist. Da kriegst du 1/2 Glas Reis am Tag. Wovon wirst du nicht satt? Und frisches Wasser ist für viele Menschen überhaupt nicht mehr zugänglich. Uns geht's richtig gut, wenn wir mal die Augen öffnen. Wir müssen unsere Augen öffnen und sagen, Gott, lass mich das Gute sehen. Lass mich das Gute wieder sehen. Amen. So, nächster Vers. Er erquickt meine Seele. Er erquickt deine Seele. Erquicken, Freude, happy machen. I'm so happy. Das ist eine Entscheidung. Bitte probiert es mal aus. Ich möchte euch wirklich auffordern, das auszuprobieren. Wenn du mal morgens aufstehst und dir geht's richtig beschissen, auf gut Deutsch, du bist depressiv, angehaucht, irgendwas in die Richtung, bitte probiert es aus. Fang an, den Herrn zu loben und zu preisen. 3, 4, 5 Minuten am Stück. Und sag mir dann, was passiert ist. Es ändert sich alles. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt. Vor Jahren bin ich morgens in der Dusche gestanden, muss zur Arbeit und habe so gedacht, Scheißtag heute, X-Tag. Ich bin noch müde, ich komme nicht auf Touren. Wasser ist kalt, Welt ist böse. Dann guckt mich so ein haariges Ding im Spiegel an, denke, ich werde den reinlassen. Kennt ihr solche Sachen? Aber wo ich noch unter der Dusche war, habe ich gedacht, beziehungsweise ich muss so sagen, der Heilige Geist sagt zu mir, Thomas, warum ist der Tag heute X? Hat mich der Herr gefragt. Thomas, warum ist der Tag heute X? Dachte ich, was spricht denn da? Wer stört mich jetzt? Es macht Gott gar nichts aus, dass du gerade duscht. Der spricht mit dir. Warum ist der Tag heute schlecht? Dann habe ich überlegt. Dann bin ich erschrocken, weil ich habe keine Antwort gehabt. Ich hatte keine Antwort, warum der Tag heute blöd ist. Ich bin ja erst aufgestanden. Könnt ihr mir folgen? Dann habe ich gesagt, Herr, ich weiß es nicht. Ist immer gut, ehrlich zu sein. Dann sagt er, das ist blöd, weil du gerade gesagt hast, das ist blöd. Aber du kannst den Tag noch gar nicht beurteilen, der ist gerade mal eine halbe Stunde alt. Warum stehst du auf und sagst, der Tag ist blöd? Sag ich, stimmt. Dann hat er gesagt, gut, dann sage ich jetzt, der Tag ist gut. Dann habe ich noch so innerlich gedacht, so ein Blödsinn, der nervt mich. Mach ich halt, was er erwartet. Dann hat er gesagt, der Tag ist gut. Dann fing er an, ein Lobpreislied zu singen. Das fiel mir noch so ein bisschen schwer, war noch so ein bisschen holprig, wie so einen alten Diesel im Winter, wenn man startet, so. Aber nach dem zweiten, nach 2,5 Liter war er schon ein bisschen wärmer. Und dann beim dritten Lied war ich drin. Und da habe ich gemerkt, ich bin voll gut drauf. Das ist eine wahre Geschichte. Und da habe ich gepfiffen, so, ohne es zu merken. Und da kommt meine Frau ins Bad, sagt, Schatz, was ist denn? Sag ich, warum, was ist denn? Ja, man schreckt ja immer gleich, wenn jemand fragt, was ist denn? Man rechnet ja immer mit dem Schlimmsten. Sag, warum bist du so gut drauf? Sag, ich bin ja nicht gut drauf. Du pfeifst doch die ganze Zeit. Dann ist mir es erst mal bewusst geworden. Sag, ja, ich pfeif gerade. Ja, Alter, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, hey. Gerade noch war die Welt am Untergehen, jetzt pfeifst du rum. Aber Gott hat es zugelassen, um mir zu zeigen, alles ist eine Entscheidung entfernt. Es ist so. Amen. Und wenn es da funktioniert, funktioniert selbst, wenn eine schlechte Nachricht kommt, kannst du sagen, nee, ich lass mich nicht runterziehen. Nee. Heute ist ein guter Tag. Heute ist der Tag des Herrn. Heute wird ein guter Tag. Amen. Und dann bist du so wie Vanessa, die in Audi geht und sie sagen, das ist das wie haben sie immer gesagt, Montagmorgen, lustiges Ding oder was? Genau, die gute Seele der Abteilung, wie kann man Montagmorgen so gut drauf sein? Das ist nur eine Entscheidung. Alle Montagmorgen sind gleich. Nochmal, wenn wir jetzt im Dezember sterben müssten, kannst du jetzt bis Dezember, ich will jetzt sterben. Und dann hast du furchtbare Zeit bis Dezember und dann kommt der Henker mit dem Schwert oder der Sensenmann und die Geigen im Hintergrund. Ching, 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 ching. Und der Tod greift langsam an deinen Türgriff in jedem Horrorfilm und dann wackelt die Türe und dann geht der Griff runter und dann geht die Türe auf und dann siehst du die Gesichter von den Leuten und dann steht Jesus da und sagt, ach, es war nur eine Fehlinformation. Hast noch 20 Jahre, lass dich doch nicht veräppeln. Und du denkst so, ah Mann, ey, vom Januar bis Dezember, total in Panik, für was? Und der Teufel macht verarscht, Edgebetsch. Und was kommt nicht wieder? Die Zeit. Oder? Und was ist, wenn Jesus vor deiner Türe steht und sagt, Thomas, heute ist der Tag, wo du nach Hause darfst. Nee, ich will nicht, nein, haltet mich, er will mich entführen in den Himmel, haltet mich. Nein, da ist es so schön, haltet mich fest, ich will noch ein bisschen leiden auf Erden. Bist du so drauf? Nein. Sagst danke, Herr, Halleluja. Red mit Leuten, die mal im Himmel waren, keiner von denen wollte zurück. Nicht einer hat gesagt, oh. Im Kalten Krieg haben sie einen Pastor in Russland, haben die Kommunisten entführt, wahre Geschichte. Und haben sie ihn totgeschlagen, totgefoltert und haben ihn auf den Acker geworfen. Der hatte fast 10 Kinder. Die Frau mit der ganzen Gemeinde hat gebetet: Herr, zeig uns, wo er ist. Und da hat Gott ihnen gezeigt, wo der Leichnam liegt. Der war schon 10 Tage verwest, da war nicht mehr viel da. Dann haben die einen Kreis drumherum gemacht, eine wahre Geschichte, ich lüge euch nicht an. Haben gebetet, dass Gott ihn zurückschickt. Auf einmal, wie bei Hesekiel, Sehnen kommen, Muskel kommen, zack, 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 bupp, steht er wieder da. Dann hat er mit denen eine Viertelstunde geschimpft. Warum habt ihr das gemacht? Mir ging's so gut. Warum? Wenn ihr das noch einmal macht, Jesus, ich will zurück. Und dann hat er erzählt, er war im Himmel, ihm ging's so gut. Und da kam Jesus und sagt, du musst zurück. Und er so, nein, ich will nicht. Du musst aber die beten. Die beten mit Glauben. Ich muss dich leider zurückschicken. Nein, nein, ich will nicht. Und die Frau hat gedacht, ja, ich bin alleinerziehend, 10 Kinder, ich verstehe schon. Aber er war im Himmel, ihm ging's gut. Und jeder erzählt dasselbe. Die war nicht traurig und depressiv. Keiner will mehr zurückwinnen. Deine Zukunft, unsere Zukunft ist gut. Er erquickt meine Seele. Er erfüllt meine Seele. Er erquickt meine Seele. Warum schreibt David noch, er erquickt meine Seele? Weil er noch nicht die neue Schöpfung ist. Wer erquickt deine Seele heute? Du. Wer macht deine Seele traurig? Du. Komm, red mit mir. Der Teufel kann dir nichts. Keine Waffe, die geschmiedet ist, kann dich erreichen. Er kann dir nichts tun. Gott ist auch nicht gegen dich. Wer ärgert und betrübt deine Seele? Du. Als vor 3-4 Jahren mir einer im Kaufland aufs Auto gefahren ist und hat mir's von vorne bis hinten aufgerissen und abgehauen. Alter, ich habe einen Indianertanz gemacht. Wenn ich stehe in die Schuhe. Das habe ich 2 Wochen lang gemacht. Dann bin ich zur Polizei gefahren, haben die gesagt, ja, da können wir nichts machen. Ja, da nehmen wir gar nichts auf. Sag ich, warum nehmen sie? Da kommt eh nichts bei raus. Ja, wo bin ich denn hier? Ich habe noch mehr aufgeregt, ja? Und dann habe ich mir überlegt, ich verfluch den und ich schicke dem den Teufel. Und dann immer der Herr, ihr kennt es ja, was sagt er immer zu mir? Thomas, hallo, wessen Geisteskind bist du? Komm mal runter, gib's mir. Ich weiß, dass du nicht lackieren kannst. Ich geb's dir nicht. Mein Auto ist kaputt. Und nach 2 Wochen, wo ich so richtig jeden Tag stinksauer war. Mein Kaffee war bitter, die Salatsauce war sauer. Alles war bitter und sauer. Habe ich gedacht, entweder lasse ich es jetzt los oder das frisst mich auf. War irgendwann im Herbst. Und da habe ich gesagt, Herr, ich gebe es jetzt dir. Ich segne sogar den, wo das war. Musste ich den mehrmals segnen, weil ich gemerkt habe, das war noch nicht echt. Bis ich gemerkt habe, jetzt kann ich ihn wirklich segnen. Habe ich gesagt, ich segne ihn jetzt, Herr, ich gebe es dir. Und habe ich gemerkt, oh, meine Seele. So eine Last geht weg. Ja, es hat mich immer noch gestört. Jedes Mal, wenn ich zum Auto bin, hat der Teufel gesagt, hey, Alter, guckst du hier? Habe ich gesagt, die Schnauze. Jedes Mal, guckst du hier? Nein, ich guck nicht. Irgendwann habe ich nicht mehr hingeguckt. Oder wenn ich raus bin, habe ich gesagt, ja, ich weiß schon. Wie bei meiner Nachbarin, wenn ich rauskomme, wenn ich mein Auto putze und sie kommt raus, dann holt sie Luft. Du kannst auch mein Auto putzen, kommt schon. Während sie Luft holt, mach ich, nein! Jetzt ist Ruhe seit 2 Jahren. Aber es war eine Weile, bis sie es gelernt hat. Dann geht sie schnell zum Mülleimer, schnell wieder rein. Irgendwann ist Schluss. Immer derselbe Witz, ist irgendwann nicht mehr lustig. So, und dann im Januar, ihr kennt ja die Geschichte, fährt ein Opa Vanessa aufs Auto. Dann hat sie so viel Geld gekriegt, dass wir mit Smart Repair mein Auto reparieren konnten, ihr Auto reparieren konnten und dann war, glaube ich, noch 500 Euro übrig. Ist Gott gut? Ist Gott gut? Ja. Ist Gott gut? Ja. Wann kommt der Segen zu dir? Wann du loslässt. Ja, im Prinzip hat sie ja recht sofort. Aber wir müssen loslassen. Ja, stimmt's? Ihr habt es ja schon mal gesehen. Wenn ich zum Nico sage, Nico, nimm mal den Schlüssel. Das ist der Schlüssel für deinen Erfolg. Nimm ihn doch. Er hat's verstanden, was Glauben ist. Versteht ihr? Gott nimmt es, wenn du loslässt. Und dann kann er was draus machen. Und dann hast du Erfolg. Er erquickt deine Seele. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ist es gut? Er führt dich auf rechter Straße um wen? Seines Namens willen. Um seines Namens willen. Selbst wenn wir immer falsch abbiegen, baut Gott einen Umweg für dich, eine Schnellstraße, wo du wieder zurückkommst auf die Autobahn. Und da gibt's ein paar Christen, die wissen alles besser. Die wissen alles besser. Wisst ihr, dass Gott gut ist? In den 2 Jahren, wo ich im Außendienst war, habe ich 140.000 Kilometer auf meinen Dienstwagen gefahren. In 2 Jahren, 140.000 Kilometer. Ich bin alle 14 Tage die A5 runter bis nach Basel. Und da ist immer Unfall, immer Stau, da drehst du durch. A5, ich hasse es, genauso wie Stuttgarter Kreuz. Katastrophe. Immer runterfahren war auf der anderen Seite Unfall. Nachmittags oder 2 Tage drauf zurück war beim Runterfahren der Unfall. Ich hatte immer frei. Ich hatte immer Gunst. Immer. Und einmal sagt Gott zu mir, das war irgendwo in der Nähe von München, fahr jetzt runter. Denke ich, fahr doch jetzt nicht runter. Freitagnachmittag, ich will heim. Fahr jetzt runter. 3 Abfahrten habe ich gebraucht, bis mein Gehorsam aktiv wurde. Und der 3. Abfahrt bin ich dann runter. Ich habe dann aber gespürt, jetzt wird's mir richtig heiß. Wenn ich jetzt nicht runterfahre, nix gut diese. Dann bin ich runtergefahren und bin da durch so bayerische Dörfer, die mir voll auf die Nerven gingen. Und dann ging da so ein Bach und zwischen Autobahn und Straße war ein Bach. Und dann fuhr ich so und habe ich gesehen, oh, da oben hat's gebatscht. Aber wie? Da war noch keine Polizei, keine Feuerwehr, kein Krankenwagen. War ein Unfall mit LKW, komplette Vollsperrung. Wenn mit LKW Unfall ist, bis der Krane da ist, bis die Unfallermittlung abgeschlossen ist und, da gehen locker 5 Stunden ins Land oder noch mehr. Und ich bin dran vorbeigefahren. Erst da bin ich so gefahren, so, scheiß Dorfstraße, Autobahn runterfahren. Ihr seid ja nicht so wie ich. Ja, ich bin ja immer sofort gehorsam. Ich bin total begeistert, wenn Gott mir was sagt. Und dann bin ich da gefahren, hab gedacht, so ein Mist. Und dann, als ich am Unfall vorbeifuhr, habe ich so gedacht, oh mein Gott, ist gut. Halleluja, Halleluja, preis den Herrn, Halleluja. Danach wieder auf die nächste drauf und nix wie nach Hause. Wo ich daheim war, kam immer noch die Nachricht, immer noch Vollsperrung. Da war ich schon zu Hause. Manche Dinge lernen wir wirklich schwierig, weil wir denken, unser Denken ist besser als Gottes Navigation. Er führt uns aber auf rechter Straße um seines Namens willen. Er kriegt die Ehre, nicht ich. Verstanden? Und wenn wir manchmal falsch abbiegen und es 3 Abfahrten braucht, Gott weiß es, er sagt es rechtzeitig. Er weiß, der hat noch 3 Chancen. Manchmal kann man auch weiterfahren, steht man halt 5 Stunden, aber das vergisst du auch nicht. In den 2 Jahren mit 140.000 Kilometer, ich lüge euch nicht an, bin ich einmal im Stau gestanden und da habe ich nicht gehört. Einmal, das ist ein Wunder. Das gibt's eigentlich gar nicht. Aber da habe ich gelernt, auf Gott zu hören. Ganz oft hat Gott mich bewahrt. Ganz oft. Ich bin mal ganz links gefahren, so mit 200. Ich habe das Ding immer geblasen, was ging. War so ein Dieselbomber. Auf einmal sagt er zu mir, fahr ganz rechts rüber. Fahr ich ganz rechts rüber und wie ich rübergefahren bin, liegt links ein LKW-Reifen. Da fasst mal rein mit 200. Da weiß ich aber, was los ist. Da fliegen noch mehr Fetzen. Gott hat mich immer bewahrt. Ich hätte da Bücher schreiben können über die Bewahrung. Wenn es damals schon so Kameras gegeben hätte, das wäre cool gewesen. Das wäre ein Zeugnis geworden. Ganzer Film wäre das geworden. So, nächster Vers. Halleluja. So, das passiert uns natürlich nie. Wir wandern nie im finstern Tal. Wir haben nie schlechte Zeiten. Wir sind immer tschakka gut drauf. Wir sind die Glaubenskrieger. Yeah, Halleluja. Niemand wirft mich um. Ich bin immer gut drauf. Yeah. Und wenn ich mal nicht gut drauf bin, frage ich die Schwiegermama, die ist immer gut drauf. Nee, eben nicht, oder? Wir haben auch mal manche Zeiten, wo wir denken, wir sind wirklich im finsteren Tal, im Tal des Todesschatten oder was auch immer. Ja? Und dann sagt er hier, fürchte ich kein Unglück. Wie jetzt, du Schluckwasser, du Wurm? Ich bin ein Wurm, hat er vorhin geschrieben. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Wurm. Ich liebe immer, wenn Christen sowas beten. Ich hab schon... Eigentlich mag ich das alles gar nicht erzählen, aber es ist die Wahrheit. Du bist mit Christen in einem Gebet. Es war mal im Schloss, haben wir gebetet, toller Ort. Und fängt da einer an zu beten. Ich bin ein Wurm. Ich bin unwürdig. Herr, wir können nichts tun. Dann habe ich gesagt, hallo, wo bin ich hier? Und dann gucken mich 10 Leute an oder 12 und sind stinksauer. Ich war da zum ersten Mal in diesem Gebet. Dann gucken die mich an. Ja, es stimmt doch, was der Bruder sagt. Wir können nichts tun. Es liegt alles in der Hand des Herrn. Da war ich das erste und das letzte Mal. Das ist für mich Zeitverschwendung. Wir können nichts tun. Ich bin ein Wurm. Leute, das hört sich ganz demütig an. Aber was das eigentlich ist, ist purer Stolz. Purer Stolz. Weil wenn du Gott schon vorher sagst, dass er nichts tun kann. Geh mal zum Arzt und du hast irgendwo ein Wehwehchen. Und du gehst und der sagt, ah, Herr Bauer, kommen Sie rein, wie kann ich Ihnen helfen? Sie können nichts helfen, Sie sind ein Wurm. Und ich bin ein noch größer Wurm. Sie sind ein unfähiger Arzt. Was können Sie schon tun? Da sagt er, Sie haben recht, der Nächste bitte. Weil der gibt sich mit dir gar nicht ab, wenn er schlau ist. Der sagt, genieß dein Wurmsein. Wie können Christen zum Vater gehen, zum Vater des Lichts, zum Vater der Helligkeit? Und wir können nichts tun. Alles ist möglich dem, der da glaubt, hat der Herr gesagt. Und nichts ist möglich. Natürlich macht es Gott. Die Wunder machen nicht wir, die macht Gott. Aber wir können sehr viel tun. Wir können beten. Wir haben gebetet, dass in diesem Lockdown die Gemeinden nicht zugemacht werden. Ist es so? Und wir können beten, dass der ganze Mist aufhört. Entweder verschwindet der Virus oder die Machenschaften kommen ans Licht. Können wir das beten? Wir können viel tun. Amen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wow, so ein Stück Holz, was das alles kann. Das ist echt toll. Jetzt fahren wir alle nach Israel, machen eine Reise im Sommer, so eine Pilgerreise und kaufen dort aus Zedernholz vom Libanon einen Stecken. Und er tröstet mich dann. Und dann kaufen wir uns noch so eine Kamelfell und essen Heuschrecken. Und dann laufen wir rum. Machen einen auf, oh, ich bin so heilig. Können wir machen, oder? Ich sage euch gleich, was das bedeutet, dieser Stecken und Stab. Das steht nämlich für das Wort Gottes. Beides. Zeige ich euch gleich. Aber ich muss ein bisschen Gas geben. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Aber Herr, das passt mir jetzt gar nicht, dass der Teufel mir beim Essen zuguckt. Maranatha, Herr, komme bald. Was will Gott? Was hat David gelernt? Mächtige Stiere von Baschan sind um mich herum. Die Hunde sind um mich herum, sie fressen mich, sie bedrohen mich. Ich habe nicht alles vorgelesen von 22. Da steht auch, sie sperren ihr Maul auf und fressen mich und so weiter. Das waren nicht Menschen, er redet von dämonischen Kräften. Und jetzt betet er, der Herr macht mir einen Tisch im Angesicht dieser Mächte. Was ist das für ein Sinneswandel? Da ist doch was passiert, oder nicht? Von einem Schisser zu einem LMAA. Ihr könnt mich alle mal, Mächte. Was ist da passiert? Da ist doch was passiert, oder? Der Messias am Kreuz. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Voll ein. Mehr als genug. Wie beim Kochen. Bleibt immer was übrig. Gott schenkt dir voll ein. Mehr als genug. Ganz oft, wenn zu uns jemand zu Besuch kommt, sagt, hast du Hunger, willst du mitessen? Da ist immer noch genug da. Und wenn der gegessen hat oder die, ist immer noch was da. Gell, Malis? Ich habe Malis besucht am Weihnachten, da habe ich sofort Ente gekriegt. Und wo ich gegangen bin, dachte ich, Ente gut, alles gut. Das war wirklich überraschend. Wir sind zu Malis gelaufen, es war recht frisch, wir waren ein bisschen unterkühlt. Schön warme Bude und dann steht da reich gedeckter Tisch. Dachte ich, voll völlig biblisch. Und Malis sagt, ich habe so viel gekocht, ich wusste nicht warum, aber jetzt weiß ich's. Die Ente war zu viel. Ne? Kommt manchmal vor. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wisst ihr, was der Unterschied ist zu den neutestamentlichen Christen, zu dem alten Bundgläubigen? Dir geht was voraus. Gutes und Barmherzigkeit gehen dir voraus. Amen. Die gehen dir nicht nach, nur geht dir voraus. Der Herr bereitet einen Weg für dich, er ebnet einen Weg für dich, weil die Gnade in deinem Leben stärker ist als alles Versagen. ganz oft hat der Herr mich bewahrt vor vielen Dingen, vor Autounfällen, bestimmt 50 Stück, bestimmt. Motorradunfälle bestimmt auch an die 10. Letzte Sekunde, bub, und ich denk so, oh Alter, du, die Pumpe geht ja 10 Minuten und denk so, boah, krass, das hätte heute mein Todestag werden können. Es stand auch so in der satanischen Prophetie, heute stirbt er. Gott hat gesagt, streichen wir durch, streichen wir aus dem Programm, findet nicht statt. Ja, Amen. Habe ich dafür gebetet? Nee, Gott hat mich bewahrt. Warum? Weil Gutes und Barmherzigkeit mir vorausgehen. Und sie folgen mir auch mein Leben lang. So, und jetzt zeige ich euch was Interessantes von der guten Nachricht-Bibel. Das gefällt mir nämlich gut. Die haben wir leider nicht online, müsst ihr mal einfach zuhören. Und da heißt es, muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir, du schützt mich und führst mich, das macht mir Mut. Du schützt mich, heißt in der wörtlichen Übersetzung aus dem Urtext, dein Stock und deine Keule geben mir Mut. Da steht nicht Stecken und Stab, das hat Luther übersetzt. Da steht, dein Stock und deine Keule geben mir Mut. Jetzt pass auf. Der Stock diente zum Führen und Antreiben der Schafe, die Keule zur Abwehr von Raubtieren. Ist das nicht cool? Um was geht es hier? Wer weiß es noch? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist zum Führen und Antreiben der Schafe. Für uns. Das Wort Gottes führt und treibt uns auch manchmal an, etwas zu tun. Korrekt? Und es schlägt den Teufel mit der Keule. Ist das cool? Das ist, was hier eigentlich steht. So, dann in Vers 5. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch, festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becherrand voll. Festlich heißt im Urtext, die Bedeutung im Urtext heißt, wörtlich, du salbst meinen Kopf mit Öl. Auf diese Weise begrüßte man einen Gast. Gott salbt dich mit seinem Geist. Den hast du dauerhaft. Du bist nicht ein Gast, sondern du bist Sohn. Damals bist du gesalbt worden, wenn du kamst. Du warst ein Gast und du gingst wieder. Gäste gehen wieder. Söhne bleiben. Und zwar ihr Leben lang. Stimmt's? Ich habe mal zwei alte Damen gesehen, dachte ich, oh, sind das Freundinnen? Die eine war 80, die andere 60, war Mutter und Tochter. Dachte ich, das sieht aber lustig aus, für mich sehen die aus wie zwei Freundinnen. Dann habe ich so gedacht, für mich, ja, das stimmt. Mit 80 bist du immer noch Mama. Und es sagte die eine alte Dame zur anderen alten Dame, Mama, sie hört sich so komisch an, weil für mich waren die beide, die sahen nicht älter aus, sondern die sahen, aber wie lange bleibst du Mama? Bis zu deinem letzten Tag, Papa auch. Welch eine Weisheit. Hä? Und natürlich in Vers 6, darf ich bleiben in dein Haus mein Leben lang, heißt in das Haus zurückkehren. Ich kehre zurück in das Haus des Vaters. Ich kehre zurück in das Haus des Vaters. Was bedeutet das für uns? Wir gehen nach Hause. Wir gehen dahin, wo wir eigentlich hingehören. In die Ewigkeit, in den Himmel, ins Haus des Vaters. Jesus hat gesagt, es gibt viele Wohnungen in meines Vaters Haus. Und ich gehe und bereite euch eine Stätte. Amen. So, wir sind am Schluss von der Predigt. Ich hoffe auch, dass es die im Internet begeistert hat. Geh mit Glauben, entscheide dich mit Glauben in das neue Jahr zu gehen. Egal, was dieses Jahr kommt. Der Herr ist. Das ist deine Hausaufgabe für diese Woche, für diesen Monat Januar. Du dich disziplinierst, selber disziplinierst. Ja, wo du dir selber immer wieder sagst, so lange bis du merkst, jetzt glaubt's mein Herz. Der Herr ist. Okay? Ist ganz wichtig, dass du das am Anfang trainierst und dir selber immer wieder sagst, der Herr ist. Und du wirst sehen, es macht was mit dir. Es verändert dich. Dann kannst du voller Glauben weiterbeten. Der Herr ist mein Hirte. Er wird dich bewahren vor den Wölfen. Vor denen, die Herde nicht verschonen wollen. Er wird dich bewahren, er hat seinen Engel befohlen. Aber du musst verstanden haben, der Herr ist. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort und ich bete, dass das Wort die Herzen verändert für immer. Dein Wort, egal wie oft man es predigt, es hat dieselbe Kraft und dieselbe Power und dieselbe Vollmacht. Danke für dein Wort. Danke, Jesus, dass du unser Herr geworden bist. Und Herr, ich bete, dass wir wirklich so wie David dich am Kreuz sah und verstanden hat, was da wirklich passiert ist, dass du auch uns die geistigen Augen öffnest, damit wir erkennen, was am Kreuz von Golgatha passiert ist, was unser Erbe ist, was unser Sieg ist, was uns gehört. Vater, dass wir rauskommen aus Selbstmitleid, aus Jammern, aus Klagen, aus Unzufriedensein und dass wir voller Zuversicht, ja, wirklich nächstes Jahr um die Zeit sagen können, 2021 war ein gutes Jahr. In Jesu wunderbarem Namen. Amen.